Vor ziemlich genau 50 Jahren passierte in Frankreich Bemerkenswertes. Da wurde an der Universität Sorbonne mit Gewalt die Universität erst besetzt und dann geräumt von der Polizei. Nach der Besetzung durch Studierende gab es eine Empörung, die ziemlich allgemein war, weil die Brutalität des Einsatzes immens war. Und so wuchs diese Empörung so weit, dass die Gewerkschaften 1968 in Frankreich zum Generalstreik aufgerufen haben, dass eine Streikbewegung entstanden ist, die alle Lebensbereiche erfasste und am 24. Mai 68 dann zum Beispiel in Frankreich über 10 Millionen Menschen gestreikt haben. Auch daran wird erinnert, dieser Tage, mit Büchern, mit Kongressen, mit Zeitungen, mit diversen Radiosendungen. Überall wird irgendwie gedacht an dieses Jubiläum, an dieses spektakelhafte Jubiläum, 50 Jahre 68. Und immer wieder wird natürlich auch ein 68er-Bashing betrieben. Das gehört zur politischen Rechten und deren Sündenbock-Strategie. Zum Beispiel war das zu lesen in der Neuen Zürcher Zeitung. Da hieß es 68, das ist Kostümfuror, das ist nichts als verwöhnte Lausekinder, die da mal ein bisschen Rabatz gemacht haben. Entgegen dieser Tendenz hören wir nun Ulrike Haider, die Geschichte und auch Geschichtsschreibung nun mit uns ein bisschen gegen den Strich bürstet.
Die BRD der 50er und frühen 60er Jahre, das war ein Land geführt von einem erzkonservativen, noch vom Kaiserreich geprägten Kreisenkanzler Adenauer. Alle progressiven Ansätze der Nachkriegszeit waren durch Antikommunismus, Wiederbewaffnung, kalte Kriegstreiberei und Niedriglohnpolitik ersetzt. Es war ein Land, in dem die Politiker ihre Ziele mit ganz strikter Arbeits- und Sexualmoral und autoritärer Pädagogik durchzusetzen versuchten. Alte Nazis saßen in guten Positionen, der Literaturbetrieb war vom heideggerianischen Existenzialismus bestimmt, Nazi-Sympathisanten wie Gottfried Benn und Ernst Jünger wurden gefeiert. Jetzt bei fast allen, die sich der 68er-Bewegung angeschlossen haben, ging das mit einer Befreiung von dem einher, worunter sie vorher gelitten hatten. Und das war in meinem Fall zunächst mal, was man mir in der Schule, das war ein sehr streng und konservativ geltendes humanistisches Gymnasium, was man mir da vermittelt hatte. Und das fing an mit der traditionellen Sexualmoral und einer dazugehörigen strikten Geschlechtertrennung, obwohl Koedukation herrschte. Das ging über strikte Postulate an Disziplin und Ordnung, den militaristischen Sportunterricht bis hin zu einem auf allen Ebenen eingeübten Konkurrenzverhalten der Schüler untereinander. Das war die Schule. Jetzt mit meinen Eltern hatte ich eigentlich mehr Glück. Mein Vater war kein Nazi gewesen, untypischerweise. Worunter ich aber gelitten habe, war die Inkonsequenz in der Lebenshaltung meiner Eltern. Also mein Vater, wie gesagt, kein Nazi, hatte aber auch keinen Finger gerührt gegen den Faschismus, hatte sich in dem, was man da innere Emigration nannte, den Verhältnissen angepasst und war nicht mal ins Ausland gegangen, wie viele seiner Freunde. Das war das eine. Und ebenso inkonsequent war es auch, dass meine Eltern überhaupt keine typischen Spießer waren. Also ganz im Gegenteil, die haben sich mit Künstlern und Bohemians umgeben, die haben nicht an Gott geglaubt und die haben mit der Friedensbewegung sympathisiert. Und trotzdem haben die von mir ein konventionell bürgerliches und auch weibliches Leben erwartet. Also die Ehe mit einem wohlhabenden Mann, die Familiengründung, Bau eines repräsentativen Hauses und so weiter. Und als ich dann mit immerhin 21 Jahren zuerst Sex mit meinem ersten Freund hatte, da hat mir meine Mutter eine furchtbare Szene gemacht, auf der im Höhepunkt sie mich ein Flittchen, also eine Hure genannt hat. Das war es, wovon ich mich hauptsächlich befreien musste.
Ja, das sagt Ulrike Haider über die ja auch sehr persönlichen, politischen und kulturellen Befreiung, die sie erlebt hat um das Jahr 1968. Das zielt auf die gesellschaftlichen Bedingungen eines Aufbruchs, auf die Hoffnungen, auf eine wirkliche Subjektivität, ganz empathisch. Wird das zum Beispiel zusammengetragen in einem Buch von Ulrike Haider, was vor kurzem erschienen ist, Keine Ruhe nach dem Sturm.
Es war so, dass ab 1968 in Frankfurt verschiedene wissenschaftliche Institute von ihren Studenten besetzt und symbolisch in eigene Regie übernommen wurden. Eigene Regie dauerte dann von einer halben Stunde bis zu zwei Stunden und dann holte die Institutsleitung die Polizei. Bei uns war das ein bisschen verspätet beim germanistischen Seminar. Das haben wir dann in Walter-Benjamin-Institut umgetauft, haben einen Termin vereinbart. Eines Morgens begaben sich etwa 50 Germanisten dahin, haben das Haus mit Spruchbändern geschmückt, Reden geschwungen. Dann sind wir da rein und haben die Räume von den Assistenten und Professoren symbolisch besetzt oder übernommen. Und dann war der Institutsdirektor, das war ein jüngerer Professor, mit dem kam es dann zu einer Schreierei und danach hat er die Polizei geholt. Und dann kamen die Bullen, haben uns alle abgeführt, haben uns alle festgenommen. Wir haben nicht versucht wegzulaufen. Wir hatten alle Ausweise dabei und so. Dann haben sie uns in einem Polizeiauto erstmal zur nächsten Polizeibarre gefahren. Und da, das ist, was ich so interessant finde, wir standen da so aufgereiht und warteten auf den Weitertransport. Da waren drei Polizisten, glaube ich, die uns bewachten. Und einer von diesen Bullen, also ein Mann in mittlerem Alter, der änderte auf einmal seinen Gesichtsausdruck, guckte nicht mehr so grimmig, ging ganz nah auf uns zu und sagte leise, hört mal, wenn ihr mal dran seid, müssen wir dann keine Überstunden mehr machen.
Das ist eine Geschichte von Ulrike Haider zusammengetragen, auch von ihr. Und wir machen weiter mit so einem persönlichen Blick auf das Jahr 68, in dem Fall mit Ilse Binzer.
Ich war katholisch aufgezogen, in totaler oder in, sagen wir mal, in großer Kontrolle durch die Großeltern. Wir waren eine Flüchtlingsfamilie und da war man nie ohne Kontrolle, weil immer jemand zu Hause war und aufpasste, dass man nichts anstellte und dann auch in der Kirche zur Kommunion ging. Die Religion war eine sehr harte Sache. Ich kam nach Berlin und die Religion verschwand aus meinem Kopf. Ich habe das gerade bei in einem Zitat von Papst Franziskus gelesen. Der Glaube ist verdunstet und so ist es mir gegangen im Interzonenzug auf der Fahrt von Gummersbach nach Berlin. Und das hat ganz haltbare Brüche gemacht, ja, auf jeden Fall. Ich kannte nun ein paar der älteren Studenten, die mich früher unterrichtet hatten. Und die sagten mir klipp und klar, wo ich hingehen muss und was sich überhaupt nicht lohnt. Das, was sich überhaupt nicht lohnt, nach ihrer Auffassung, das betraf zum großen Teil die verpflichtenden Veranstaltungen meiner Fächer. Erst Germanistik und Philosophie und dann Französisch. Und was gelernt werden musste, das war ein Kanon und war auch super spannend. Ich habe davon am meisten oder am direktesten die Psychoanalyse mir zu eigen gemacht. Marx unter ferner liefen. Zur Psychoanalyse bekam ich einen Interpretationszugang, der vielleicht auch mit quasi meiner Literaturwissenschaft zusammenhing. Dann musste ich, was ja in der Germanistik gar nicht zu suchen hatte, musste ich zu Klaus Heinrich gehen, dem Religionsphilosophen und Religionswissenschaftler, von dem ich natürlich auch unendlich viel gelernt habe. Das war gar nicht zu vermeiden. Das war ein universales Wissen, mit dem ich dort konfrontiert wurde. Und ich konnte nur Tag und Nacht nutzen, um lektüremäßig halbwegs hinterherzukommen. Konnte auch das, was ich las, dann zwar alles aufnehmen, verstehen, aber entsprechend wenig speichern. Und die älteren Studenten, die so in dieser etwas dumpferen Zeit, Ende 50er Jahre, Anfang 60er studiert hatten, die hatten ein unvergleichlich größeres und haltbareres Wissen als ich. Ich bin eigentlich hinterhergelaufen und musste heute Benjamins Ursprung des Trauerspiels, morgen Heinrichs Schwierigkeit, Nein zu sagen, die Minimoralia und alles, was quasi gleichzeitig erschien im Surkamp Verlag, das musste alles ad hoc gelesen werden und dann gab es ja auch noch die Studienfächer. Also meine Immatrikulationsfeier wurde abgebrochen, unterbrochen. Die war sozusagen der, wenn man so einen historischen Moment, so einen Zeitpunkt braucht, so wie der Beginn der Berliner Studentenbewegung. Ich habe mich da in dem Artikel, vielleicht habe ich das missverständlich ausgedrückt, weil es so ereigniszentriert wirkt. Ich habe es eher als das Dauerereignis der Demonstrationen, einer ununterbrochenen Präsenz in der Uni, dass man eigentlich gar nicht mehr nach Hause gehen kann, ohne zu riskieren, das Entscheidende zu verpassen. So habe ich das eher erlebt. Also wie ich es dann natürlich auch in Erinnerung und Beschreibung gelesen habe, dass dieser Kongress das Entscheidende war und jene Demonstration, so habe ich das, da war ich auch ein bisschen teils zu jung, teils zu provinziell und teils zu bieder und zu brav, um die großen Erlebnisse nennen zu können als solche, die mich absolut geprägt haben. Ich habe eher dieses Dauerereignis als prägend im Kopf oder so erlebt für mich.
Für mich heißt in dem Fall für Ilse Binzerl, die mit ihrer Immatrikulationsfeier 1965, etwas begann, was eine permanente Anwesenheitspflicht bei allen darstellte. Ilse Binzerl haben wir gehört über auch die Auseinandersetzung mit den Eltern und ihrer Politisierung. Es geht hier um das Jahr 68, 50 Jahre 68. Jetzt aber nochmal mit ihren historischen Vorläufern, denn 68 wird von manchen als Bruch innerhalb des Kapitalismus beschrieben, manchmal auch als Entwicklungsschub. Es ist vor allem aber auch ein Jahr der antiautoritären Linken. Genau in diesem lässt sich auch nachvollziehen, wie etwas entstand, was man neue Linke nennen könnte. Christoph Jünke ist Historiker und beschäftigt sich immer wieder mit genau diesen Formen der neuen Linken, auch der Geschichte des Realsozialismus. Wir hören Christoph Jünke.
Die neue Linke als Begriff kommt ja sehr stark eigentlich erst Ende der 60er oder Anfang, Mitte der 60er Jahre auf. Er ist aber eigentlich schon älter. Er bezeichnet in der Tat, wie du gesagt hast, das Gefühl, sich abzugrenzen gegen die alte Linke. Und die alte Linke war damals auf der einen Seite die sozialdemokratische Tradition und auf der anderen Seite natürlich die kommunistische Tradition. Also die beiden großen Hauptströmungen der klassischen Arbeiterbewegung, die galten als die alte Linke. Und die neue Linke ist sozusagen so ein Schlagwort, um zu zeigen, hier beginnt etwas oder wir knüpfen hier jenseits zwischen oder jenseits dieser beiden Hauptströmungen an etwas Neuem an. Und in der Tat, die 60er-Jahre-Linken haben sehr stark unter diesem Label sozusagen sich verstanden, aber das Label ist älter, wenn man genauer hinschaut, es stammt auch schon aus den 50er-Jahren und ist eigentlich von seinem richtigen Ursprung her auf das Jahr 1956 zurückzuführen, was eben auch eigentlich eine Chiffre ist, dieses Jahr 56. Also es beginnt schon vorher, um 56 herum beginnt sowas wie eine erste, wie kann man das nennen, revoltenartiger Unmut. Nicht nur in Deutschland, auch in Deutschland, aber natürlich in Europa, auch in anderen Ländern, auch in den USA. Und das ist eben eigentlich schon der erste Versuch dessen, weil natürlich die Erfahrung mit der Sozialdemokratie und mit dem Kommunismus schon eine ist, die Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre sehr intensiv diskutiert wird. Es gab nach 45, nach dem Ende des Faschismus schon Hoffnung, dass die Sozialdemokratie sich erneuert, sich auch radikal erneuert, auch dass der Stalinismus endgültig überwunden wird. Die Bewegungen Ende der 40er Jahre waren sehr stark von dieser Hoffnung getragen. Und diese Hoffnung in beiden Fällen haben sich eigentlich im Übergang zu den 50er Jahren, im Übergang zum Kalten Krieg endgültig zerschlagen. Das heißt, es kommt zu einer Restalinisierung der kommunistischen Bewegung und die Sozialdemokratie verabschiedet sich endgültig von der Arbeitertradition, vom sozialistischen Programm. Das ist in Deutschland der Weg nach Bad Godesberg symbolhaft, also dem neuen Parteiprogramm von 1959. Und in diesem Prozess der erneuten Enttäuschung über diese beiden Hauptströmungen beginnt Mitte der 50er Jahre eben beginnen schon neue Bewegungen, deutlich kleiner als die von 68 oder vor 68, aber schon deutlich erkennbar, die sich eben auch als eine neue Linke verstehen. Das ist so ein bisschen der Punkt. Das Problem ist bei diesen, es gibt diese Bewegung, wie gesagt, in Deutschland in kleiner Form. Es gibt sie in Frankreich, die Gauche Nouvelle. Es gibt sie in England, die New Left. Das sind alles Begriffe, die von Mitte der 50er Jahre stammen. Und die scheitern aber, viele von diesen Bewegungen scheitern aber dann in der zweiten Hälfte der 50er Jahre und geraten ein Stück weit in Vergessenheit und quasi fällt man dann in ein Loch und erst Anfang der 60er Jahre beginnt man dann mit einem zweiten Versuch und das ist auch eine zweite Generation, das sind also zum großen Teil auch andere Leute, die das machen, aber im Grunde genommen knüpft man dann nochmal an diesem Versuch an, eigentlich eine neue Linke zu begründen. Das ist so ein bisschen so die Vorgeschichte, die 68er selbst interessanterweise kaum gekannt haben. Also sie wussten, die meisten von ihnen wussten gar nicht, dass es Mitte der 50er Jahre schon mal einen Versuch gab, eine solche neue Linke europaweit, mindestens europaweit auch aufzubauen.
Ja, soweit der Historiker Christoph Jünke über das, was man die Vorläufe von 68 nennen könnte. Gleichzeitig gibt es ein erstaunliches Phänomen, dass mich ein nicht geringerer Teil derer, die sich in der 68er-Rebellion erhoben haben, mit einem großen Freiheitsdrang innerhalb kürzester Zeit zugewandt haben, eher gruseligen Parteien und Organisationen, die jedem Emanzipationsgedanken eher hohn sprachen.
Es liegt natürlich schon in der Ambivalenz von antiautoritärem Denken und Handeln, weil wenn man genau fragt, was ist das eigentlich, dann ist das natürlich erstmal eine Sekundärtugend, gegen Autoritäten zu sein. Das heißt ja noch inhaltlich nicht viel. sozusagen. Aber der entscheidende Punkt meines Erachtens ist, dass man hier genau hingucken muss, wann das durchbricht. Und man kann sagen, in meinen Augen, kann man sagen, dass die antiautoritäre Hochphase die Jahre 67, 66, 67, 68 sind, sozusagen, wo man die Revolte unmittelbar vor sich hat. Und diese Wende zum Autoritären kommt ja erst 69, 70. Und da muss man ganz eindeutig sagen, 68 war eine Niederlage, war ein Scheitern. Diese Bewegung, die Revolte als Revolte ist 68 gescheitert. Sowohl in den Metropolen, Generalstreik in Frankreich, bei uns sozusagen die Notstandsgeschichten, dann die Niederschlagung des Prager Frühlings. All das ist gescheitert im Jahre 1968 und diese antiautoritären Kader standen vor der Frage, ja, jetzt haben wir versucht, als Minderheit Revolution zu machen, wir sind gegen die Wand gelaufen, was machen wir eigentlich? Wir haben also Fehler gemacht und es beginnt eine komische Fehlerdiskussion oder es beginnt eine Diskussion mit komischen Tendenzen und da sagt man, okay, wir waren eben zu antiautoritär, sondern wir haben vergessen, dass wir sozusagen eben auch autoritäre Fakten schaffen müssen, dass wir auch eben Organisationen aufbauen müssen. Also die autoritäre Wende ist in einem gewissen Sinne eine Reaktion auf ein objektives Scheitern dieser antiautoritären Strategien. Und wie so häufig leider eben fällt man ins genaue Gegenteil und denkt, je autoritärer man ist, desto schneller kommt man eben letztendlich auch zu diesem Ziel einer Minderheitenrevolte, einer neuen Minderheitenrevolte. Also das ist eine Reaktionsform, was sich dann aber natürlich, wie es mal einer genannt hat, auch entmischt hat. Also es gibt ja nicht nur diese autoritäre Reaktionsform, sondern es gibt natürlich dann auch wieder dagegen Formen des Widerstandes, also die sozusagen antiautoritäre Reaktion gegen diese autoritäre Wende. Es kommt dann eigentlich, die ganze Bewegungsvielfalt entwickelt sich erst. Aber du hast natürlich recht, es gibt diese autoritäre Wende zu den K-Gruppen und die dominieren ja einen nicht unwesentlichen Teil dann der 70er Jahre auch. Also ich würde mir das schon hauptsächlich aufgrund dieser historischen Entwicklung erklären wollen, nicht aufgrund nationaler Charaktere, weil wir finden das in Frankreich, wir finden das in England in unterschiedlicher Form, wir finden das selbst in den USA, also man findet das entsprechend als Strukturproblem überall, sondern das ist ein Problem der Logik von Bewegungen, wie Bewegungen hoch und runter kippen.
Das sagt der Historiker Christoph Jünke. Was man vielleicht auch Denkfaulheit oder intellektuellen Feindlichkeit nennen könnte, was Verschwörungsfantasien oft bedeutete und Kollektivismus und Arbeitskult. Das ist etwas, was auch Ulrike Heide beschreibt. Also sie beschreibt nicht nur Aufbruch und Befreiung, nicht nur die Erkenntnis, dass nichts bleiben musste, wie es war, sondern auch Zerfallserscheinung einer Protestbewegung, wie, man könnte es ganz einfach sagen, die Anhäufung von Nonkonformisten ganz schnell zu einem autoritären Gefälle in den eigenen Reihen führte.
Diese Fraktionierung von 1969 in einen neuen autoritären Flügel und in einen antiautoritär gebliebenen, das habe ich damals schon als den Anfang vom Ende empfunden. Seit 1968 wurden diese maoistischen, neoleninistischen und stalinistischen K-Gruppen gegründet. Ich hatte mich schon 1969 auch ja so in einer anarchosyndikalistischen Gruppe angeschlossen, war also auf dem antiautoritärsten Flügel der Bewegung. Dass da auf einmal unter meinen eigenen Freunden, bei vielen von denen das Bedürfnis entstand, sich den scheinbaren sozialistischen Siegern der damaligen Zeit anzuschließen, also entweder dem Moskau-Kommunismus oder China, das schien mir völlig absurd, ja, weil meine Vorstellung von Sozialismus, die ich vom SDS vermittelt bekam und dann später unter diesen anarchosyndikalistischen Freunden, die auch im SDS waren, entwickelt habe, war absolut antiautoritär. Es ging um einen Sozialismus, der bisher in der Geschichte noch kaum je verwirklicht worden war, also ein demokratischer, humaner Sozialismus, organisiert nach dem Rätemodell von unten nach oben und ist in der Geschichte nur in Ansätzen verwirklicht worden, also zum Beispiel in der Pariser Kommune oder in der Münchner Räterepublik oder in der Spanischen Revolution. Dass jetzt auf einmal ein großer Teil der Leute, die dieser antiautoritären Bewegung angehört haben, das absolute Gegenteil von dem vertraten, was sie vorher geglaubt haben. Das schien mir absolut absurd und ich kann es auch bis heute noch nicht so richtig verstehen. Es muss ein Teil der Angst vor der Freiheit gewesen sein, ein sich sehnen nach gewohnten autoritären Strukturen, nach Disziplin, Ordnung und überhaupt einem geordneten Leben.